Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 255. Sunpod-Ausgabe, sagt Michael. Im Süden von Düsseldorf und zum Teil im Norden von Monheim liegt die Odenbacher Kempe. Ein Gebiet von 760 Hektar, wo der Rhein nicht eingedeicht ist, so dass immer wieder größere Bereiche überschwemmt werden. Deshalb gibt es hier den größten Hartholz-Auwald in Nordrhein-Westfalen. Seit 2014 einen Altrheinarm, der bei normalem Wasserstand des Rheins ein Bach ist, aber bei Hochwasser durchaus 50 Meter breit werden kann. In diesem Bereich hat sich der Fischbestand in den letzten 5 Jahren durch die Wiedervernässung auf rund 2 Kilometer Länge je nach Art verzehn- bis verhundertfacht. Das alles und noch viel mehr hat mir die Diplombiologin Elke Löbke erzählt, die die biologische Station Haus Bürgel mitten in der Odenbacher Kempe seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren leitet und neben der 20-jährigen Vorbereitung für den Altrheinarm auch die riesigen Flächen der Streuobstwiesen mit rund 800 Bäumen durch Pflegemaßnahmen wiederbelebt hat, sodass beispielsweise für den Steinkauz der Lebensraum gesichert wurde. Im Herbst kommen dann Scharen von Menschen zum Obstmarkt, um sich mit Äpfeln und Birnen seltener Sorten zu versorgen, die anderswo kaum noch zu finden sind. Ein Besuch der Odenbacher Kempe lohnt sich aber zu jeder Jahreszeit. Nicht zuletzt, um an einer der zahlreichen Führungen der Biostation teilzunehmen.
Ja, mein Name ist Elke Löbke. Ich bin von der Ausbildung Diplombiologin und seit über 25 Jahren, eigentlich von Anfang an, hier Leiterin in der biologischen Station. Mhm. Haus Bürgel.
Was ist eine biologische Station?
Eine biologische Station ist immer so aufgebaut, es ist ein gemeinnütziger Verein. Und in dem Verein sind Vertreter der Naturschutzverbände, also Leute, die auch beim NABU, BUND oder beim Rheinisch-Bergischen Naturschutzverein oder wo auch immer aktiv Mitglied sind. Und die dann eben auch in der biologischen Station Mitglied sind. Und bei uns ist so, wir decken jetzt den Bereich Stadt Düsseldorf, Kreis Mettmann ab. Das heißt, in unserer biologischen Station ist die Stadt Düsseldorf vertreten und eben auch der Kreis Mettmann, also die jeweilige untere Naturschutzbehörde. Und in unserem Sonderfall gibt es auch noch eine Interessengemeinschaft Haus Bürgel, weil wir ja hier das Glück haben, muss man ja sagen, oder finde ich eben auch hier bei Haus Bürgel auf in einem alten Bau- und Bodendenkmal unseren Arbeitsplatz zu haben. Ne? Und da gibt es eben einen extra Verein, der sich um den Erhalt dieses Denkmals kümmert.
Worum geht es dabei? Also was für ein Denkmal ist das?
Die Grundmauern hier von Haus Bürgel, die sind knapp 2000 Jahre alt. Das heißt, die Römer haben hier sozusagen entlang des niedergermanischen Limes ein Kleinkastell errichtet vor knapp 2000 Jahren. Und Haus Bürgel gehört wohl so vom Grundriss her noch zu den besterhaltensten, wo man auch oberirdisch noch römisches Mauerwerk erkennen kann. Mhm. Und heute ist es eine Hofanlage, also auf den ersten Blick ein Bauernhof mit Kaltblutpferden und Schafen. Und wenn man aber mal genau hinguckt, ist praktisch so mehr oder weniger der Grundriss immer noch der alte römische. Mhm. Und das ist ja schon was. Mhm. Kurios ist, dass eben Haus Bürgel hier auf der rechten Rheinseite untergebracht sind, aber die Römer ja nur bekanntlich auf der linken Rheinseite waren und der Rhein praktisch eine strategische Grenze darstellt. Und das ist so, finde ich, ein wunderbares Bild für so das Thema Landschaftsentwicklung, Landschaftsgeschichte, also die haben sich damals nicht verlaufen, sondern der Rhein hat eben viel später, also 1374 weiß man mittlerweile genau, wahrscheinlich bei einem Extremhochwasser, erst Eis und dann Schneeschmelze, hat er wahrscheinlich bei einem Extremhochwasser sein Bett verlagert und fließt eben seitdem westlich von Haus Bürgel entlang, also mehr nach Zons hin, während zur Römerzeit eben Haus Bürgel linksrheinisch war und eben die Steine, die hier verbaut worden sind in der Anlage, sind mit Schiffen eben vom Drachenfels und aus der Eifel herangeschifft worden sozusagen. Mhm. Und das finde ich ein schönes Beispiel, eben die Landschaft, der Fluss ist dynamisch, der war früher dynamisch, Heute ist das schon als Bundeswasserstraße relativ in Buhnen eingezwängt, aber wir haben eben hier in der Ordenbacher Kempe, in dieser Rheinaue, die, wo eben Haus Bürgel mittendrin liegt, eben tatsächlich immer noch die Situation, dass die Ordenbacher Kempe nicht eingedeicht ist. Und das macht das Gebiet besonders. Und deswegen ist es nämlich auch ein sogenanntes FFH-Gebiet. Also das ist sozusagen geadelt worden. Das ist also so bedeutsam, dass es sogar als besonderes Schutzgebiet nach Brüssel gemeldet wurde. Und ich sage immer auf schlau, FFH heißt eigentlich Flora, Fauna, Habitat. Aber für die Rheinländer ist das Pflanzenviecher Heimat.
Gut.
Und dafür setzen wir uns auch hier ein als Biostation. Ne?
Also, ja. War das von Anfang an so? Also du sagst, du bist ja seit der Gründung der biologischen Station hier. Also das hast du schon so vorgefunden oder musste da ein Deich weggerissen werden? Oder?
Nee, also das war schon so, also diese große Rheinaue-Ohrenbacher Kempe war tatsächlich nicht eingedeicht. Und nur ein kleiner sogenannter Sommerdeich, der war entlang des, ja im Nordosten von dem Gebiet gab es, ist in 50er Jahren ein Sommerdeich errichtet worden, weil, ich sage jetzt mal, nach dem Krieg ging es darum, möglichst viel zu bewirtschaften, zu nutzen. Die Leute waren arm und dieser Sommerdeich hatte eben nur eine bestimmte Höhe, um sozusagen während der Ernte, der Heuernte, das zu sichern, dass die nicht plötzlich bei einem Starkregenereignis im Wasser steht. Sozusagen. Und da wurde also ein kleiner Deich errichtet, der im Prinzip auch nur so Rheinpegel bis 6 Meter Höhe, also wer sich auskennt, kommt ständig vor. Also da also praktisch solche im Sommer vielleicht nicht ganz so häufig, also solche kleineren Hochwässer zurückzuhalten. Dafür ist eben damals so ein Deich errichtet worden, der auch heute dann ein Wanderweg ist. Und zusätzlich sind noch mehrere Entwässerungsgräben gezogen worden. Die sind dann auch lange Jahre unterhalten worden, um eben das Gebiet möglichst zu entwässern, um gutes, in Anführungsstrichen, Heu, wo eben keine Sauergräser und wo nicht irgendwelche Feuchtwiesen sind, also um in Richtung Produktion von Heu etwas zu verbessern.
Mhm.
Ja, und dann ist so gekommen, dass in den, Moment, das muss ich mal gerade überlegen, da gab es eben auch seitens der Stadt Düsseldorf schon Überlegungen, das zu verändern, weil man wusste, das ist eigentlich eine unnatürliche Situation, aber es passten halt die Eigentumsverhältnisse nicht. Das war also praktisch der betroffene Bereich im Privatbesitz und der Eigentümer sagte, ja Leute, wenn ihr die Gräben nicht mehr räumt, dann wird meine Wiese nass und dann möchte ich entschädigt werden. Und da hatten natürlich alle Angst vor, weil das gibt dann einfach immer nur Schriftverkehr und Ärger. Und dann kam, sage ich jetzt mal, die glückliche Fügung, dass die Nordrhein-Westfalen-Stiftung, die hat 1991 Haus Bürgel gekauft, als besonderes Bau- und Bodendenkmal. Das ist ja eine Stiftung, die sich einsetzt für Heimat-, Kultur- und Denkmalpflegeprojekte in Nordrhein-Westfalen. Und die finanzieren sich zum Beispiel aus der Robellos-Lotterie und sonstigen Lotterieeinnahmen und auch Spenden. Und die hatten eben dann großes Interesse, eben als Bau- und Bodendenkmal war natürlich Haus Bürgel, für die passte zu deren Stiftungszielen. Und dann muss wohl der Eigentümer gesagt haben, also wenn ihr Haus Bürgel kaufen wollt, dann müsst ihr da hinten die 100 Hektar diese nasse Ecke mitkaufen. So, war im Prinzip erstmal gar nicht im Plan. Und dann hat wohl tatsächlich ein Biologe der Stiftung gesagt, ja, gucke ich mir an. Und dann hat er da die Top-Wiesen gesehen, also Artenspektrum, über 30 verschiedene Pflanzenarten in der Wiese, also ein Leuchten im Mai, Juni und sofort gesagt, ja hier, eine rote Listeart nach der anderen kaufen, perfekte Fläche und so weiter. So ist das gekommen und das passte dann in die Zeit, als die ganzen Biostationen sich gegründet haben, weil es gab ja sozusagen auch ein Netzwerk der biologischen, oder es gibt jetzt ein Netzwerk der biologischen Stationen und die Idee stammt im Prinzip aus dem Umweltministerium, dass Es gab den ehrenamtlichen Naturschutz und es gab die Behörden und es gab viele Landschaftspläne und Biotopmanagementpläne, aber eigentlich fehlte das Personal, um das wirklich vor Ort umzusetzen. Das heißt, die kleinen Schritte mit Eigentümern, mit Pächtern zu überlegen, was ist genau zu tun und das so Schritt für Schritt umzusetzen. Das ist eigentlich so die Aufgabe der Biostation dann geworden. Und in der Zeit, als praktisch Haus Bürgel dann von der Stiftung gekauft wurde, war praktisch gleichzeitig die Idee, in Nordrhein-Westfalen ein Netz von biologischen Stationen zu etablieren, so Schritt für Schritt. Natürlich müssen die Kommunen oder die Städte eben da auch Interesse dran haben, aber das war dann wohl auch der Fall. Und dann ist wohl, lautet die Legende, also bei der Schlüsselübergabe hier bei Haus Bürgel muss Minister Mattisen gesagt haben, Mensch, das wäre doch ein guter Sitz für eine biologische Station. Alle haben mitgeschrieben und dann war es im Protokoll und dann wurde das auch weiter verfolgt. Mhm. War natürlich für uns genial und wir sind dann praktisch 92, im Februar ist die Station eröffnet worden, wir sind praktisch auch im Herbst formell gegründet worden. Und da war ich dann halt von Anfang an dabei. Ja, da waren wir zuerst noch in Monheim irgendwo am Waldfriedhof untergebracht und musste natürlich auch erstmal saniert, renoviert werden. Und jetzt sind wir seit 95 hier in diesen wunderschönen Räumlichkeiten mitten in der Rheinaue, was allerdings zur Folge hat, dass bei Hochwasser müssen wir eben von zu Hause arbeiten. Mhm. Ja, aber das kündigt sich ja an, das kommt ja nicht innerhalb einer Nacht. Also das Haus Bürgel kann dann wirklich zur Insel werden oder eben bei diesen sogenannten Jahrhunderthochwässern, die wir ja 1993, 1995 hatten, da steht das Wasser dann auch wirklich im Keller und man kommt hier überhaupt nicht hin.
Ja.
Also das ist so hier nochmal die Spezialität des Hauses. Ja. Also mit Naturgewalten muss man zurechtkommen.
Ja. Sonst. Was charakterisiert jetzt so die Odenbacher Kämpfe so als Ganzes?
Ja, eben das Besondere ist, es ist eben nicht eingedeicht und das führt dazu, dass selbst kleinere Hochwässer dass diese Aue überfluten und das sind 760 Hektar.
Ja.
Und im Grunde kann man sich die Landschaft so vorstellen, die ist praktisch wie so ein Urglas gewölbt und der äußere Gürtel wird dementsprechend häufiger überflutet und der wird eben hauptsächlich als Grünland genutzt. Mhm. Also hauptsächlich Wiesennutzung oder eben Beweidung.
Ja.
Da hauptsächlich jetzt mit Rindern, Schafen, Ziegen und auch Pferden. Und da haben wir eben auch viele Obstwiesen. Und die höher gelegenen Flächen, die werden eben nach wie vor ackerbaulich genutzt. Aus unserer Sicht leider auch sehr intensiv. Da hätten wir auch noch eine kleine Wunschliste sozusagen. Und im Süden von Haus Bürgel gibt es den sogenannten Hartholzauwald. Das ist auch, glaube ich, der größte in Nordrhein-Westfalen. Das ist also ein Auwaldtyp, der eben auch Überflutungen gut vertragen kann. Und da wachsen eben sehr schöne alte Eichen, Eschen, früher auch Ulmen. Also das ist eben auch noch so ein Lebensraumtyp, der hier so in diese Auenlandschaft passt.
Ne? Ja. Du hast gerade schon Rote Liste-Arten angesprochen. Wie hat sich das denn im Laufe der Zeit entwickelt? Sind da noch mehr dazugekommen? Habt ihr irgendwelche Maßnahmen? Also habt ihr neue Lebensräume geschaffen dafür?
Also zum einen haben wir im Bereich der Obstwiesen, als wir hier angefangen haben, muss man wirklich sagen, war bestimmt, ich sage jetzt mal 10, 12 Hektar Fläche gar nicht mehr bewirtschaftet. Weil, das kann man auch, wenn man auf dem Luftbild oder auf einer Landkarte guckt, sieht man, dass das alles so schmale Parzellen sind. Und das hat historische Gründe, also Ordenbach und Baumberg, das waren im Prinzip kleine arme Dörfchen. Und da waren die Leute schon reich, wenn sie eine Kuh hatten. Mhm. Ansonsten hatten sie vielleicht eine Ziege oder drei Gänse. So. Und so sind praktisch teilweise die Flurstücke, die sind teilweise nur 10 Meter breit, aber dafür lang. Mhm. Aber für heutige Maschinen völlig unattraktiv. Und so ist dann zunehmend die Nutzung aufgegeben worden, also weil sich kein Landwirt mehr gefunden hat. Und das waren dann teilweise eben auch, ich sag jetzt mal, Erbengemeinschaften und keiner blickte mehr überhaupt durch. Paar Flächen, also es waren schon auch noch Flächen genutzt. Und da kam eben dazu, dass mit der Gründung der Biostation wir natürlich das Potenzial erkannt haben, sagt man, hier wäre es gut, wieder wirklich die traditionelle landwirtschaftliche Nutzung als Viehweide aufzunehmen oder als Wiese. Und dann hat sowohl die Stadt Düsseldorf Schritt für Schritt Flächen gekauft, also eben auch aktiv gefragt, habt ihr nicht Lust zu verkaufen. Und eben die Nordrhein-Westfalen-Stiftung hat dann sozusagen im zweiten Schritt da auch nochmal Flächen gekauft, sodass wir jetzt insgesamt, ich glaube, die Stadt hat über 80 Hektar und die NRW-Stiftung mittlerweile 160 Hektar. Und auf den Flächen können wir natürlich dann so richtig, ich sage jetzt mal, nach Lehrbuch oder nach was auch hier in der Landschaft sinnvoll ist, auch Maßnahmen umsetzen. Mhm. Also wir haben jede Menge Obstbäume nachgepflanzt und da eben auch auf alte regionale Sorten geachtet, ne? Wie jetzt der Förster Sauer, die Rote Sternrinette, der Grähling, also oder der rheinische Tulpenapfel, also richtig versucht, die alten Sorten wieder zu aktivieren und wieder zu beleben.
War das schwer, die zu bekommen?
Ja, wir mussten, also häufig haben wir praktisch erstmal die alten, noch vorhandenen Bäume geschnitten und davon Edelreiser genommen, ja, und die dann veredelt oder mit einer Baumschule zusammen, ja, um praktisch dieses genetische Potenzial hier auch zu erhalten, ja, und zu fördern. Mhm. Und dann haben wir eben auch wieder, dann wurden praktisch Zäune gebaut, damit wieder, sagen wir mal, bewirtschaftbare Einheiten, also durch den Flächenankauf konnten die Handtücher etwas erweitert werden. Also jetzt nicht, dass die Bäume gefällt wurden, aber dass man wusste, okay, hier ist eine Fläche von 4-5 Hektar, die kann man jetzt am Stück verpachten. Mhm. Und dann haben wir auch wieder Landwirte gefunden, die sagen, wir haben Lust. Mhm. Und so hat sich die Fläche von einer, ich sage jetzt mal, einer Brennnessel mit Beginn zu Brombeerfläche wieder in eine extensive, also in eine Obstwiese, Obstweide verändert. Mhm. Und das ist zum Beispiel für den Steinkauz lebenswichtig, weil der lebt ja in den alten Höhlen von Kopfweiden oder von den Obstbäumen. Braucht aber zum Jagen also kurzrasig, also kurzgefressene Wiese oder eben Weide. Und das haben wir dann praktisch wieder geschaffen. Also er, ja, ist so ein Profiteur, ja, von der Maßnahme oder der Grünspecht auch.
Das heißt, die sind mehr geworden?
Ob sie, sagen wir, vielleicht haben wir am Anfang, also es gibt hier, sagen wir mal, einen stabilen Bestand, ja, sagen wir mal so. Weil es gibt vielleicht auch andere Einflüsse, wo es denen vielleicht nicht ganz so gut geht. Aber hier, kann man sagen, haben wir dadurch, sagen wir mal, den Bestand gesichert. Mhm. So vielleicht.
Ja. Wie viele Obstbäume habt ihr denn?
über 800.
Oh, ja.
Davon ist ein bisschen schwierig, weil die Alten sterben teilweise ab. Teilweise vertragen die dann auch den Schnitt nicht. Dann haben wir insgesamt über 300 Bäume nachgepflanzt, die ja jetzt auch erstmal wieder langsam groß werden, ne? Also so um den Dreh. Mhm. Davon haben wir eben einen Großteil sind Apfelbäume, aber eben teilweise auch Birnen, paar Pflaumen, aber nicht viel. Das hängt jetzt auch mit dem Hochwasser zusammen. Also Apfel- und Birnenbäume vertragen wohl durchaus das Hochwasser, aber Kirschen so gut wie, also nicht so gut. Mhm. Und Pflaume gibt es auch nur an ein paar Stellen, wo es so ein bisschen höher,
ja, ist. Ja, was macht ihr mit dem ganzen Obst?
Ja, da haben wir, das ging eigentlich relativ, die Idee, das natürlich zu ernten und das in vielerlei Hinsicht zu nutzen. Also zum einen rufen wir jedes Jahr zu einer öffentlichen Ernteaktion aus. Also da insbesondere suchen wir eigentlich die Zielgruppe Familie mit Kindern, einfach um auch den Kindern zu vermitteln, aha, Äpfel kommen nicht aus einem eingeschweißten Sechserpack, sondern es gibt verschiedene Sorten, kleine, große, rote, graue und auch die grauen, nämlich die graue Herbstrinette schmeckt wunderbar. Und dass Kinder auch mal auf dem Apfelbaum klettern können, wenn die Eltern das erlauben, sozusagen. Mhm. Also das finde ich jetzt hier gerade im Ballungsraum total wichtig.
Ja.
Und wir haben so verschiedene, sage ich jetzt mal, Wege sind wir eingeschlagen. Also einmal liefern wir Äpfel zum Trink-Mit-Projekt. Das ist ein Vermarktungsprojekt, was hier in Heiligenhaus, können wir die Äpfel anliefern. Und da wird dann eben dieser sogenannte Trink-Mit-Streuobstwiesensaft hergestellt, auch in einem Familienbetrieb in der Musterei Dahlbeck. Und dafür machen wir auch Werbung, damit dass die Leute das mitkriegen, mit der Idee, wenn sie diesen Saft kaufen, tragen sie zum Erhalt solcher Landschaften bei, den Zusammenhang auch zu denken. Mhm. So, und da die das aber auch alle so halb ehrenamtlich koordinieren, also dieses Trinkmitprojekt, haben die so die Annahmemenge so ein bisschen begrenzt, ich glaube auf maximal 30 Tonnen. Und also oft gibt es Jahre, wo man dann, ich sage jetzt mal im Sommer, keinen Saft mehr kriegt, weil alles ausverkauft ist. Mhm. Und deswegen haben wir noch, es gibt noch ein zweites Projekt, es gibt in Mettmann die mobile Mosterei, das ist im Prinzip auch so ein Zwei-Personen-Betrieb, die kommen zum Standort und pressen und arbeiten das dann in solche 5-Liter Plastikboxen. Also mhm. kann man jetzt von mir aus kritisch sehen, wegen Plastik, also trotzdem finde ich es eigentlich eine Initiative, es ist wirklich aus der Region und dann können wir auch sagen, das ist definitiv 100% Ohrenbacher Kempesaft. Mhm. Hat ja auch was. Mhm. Schmeckt wunderbar, mhm. hält sich auch lange. Und dann haben wir einen Teil des Obstes jetzt auch, insbesondere die Birnen, zu einer Brennerei gebracht nach Meckenheim. Brennerei Brauweiler und die mhm. machen dann eben, vergeistigen sozusagen das Obst zu Bürgeler Birnenbrand oder Bürgeler Apfelbrand oder Bürgeler Kaiser Wilhelm Brand. Das sind so unsere drei Produktlinien. Mhm. Weil das hält sich und ist vielleicht auch ein schönes Geschenk, ne, eben aus der Region. Auf der Rückseite auf dem Etikett steht eben auch mit dem Erwerb dieser Flasche erhalten, sie tragen so einen, leisten so einen Beitrag zum Erhalt der Obstwiesen
ja.
und so.
Ja.
So, und dann haben wir in den letzten Jahren, weil wir einfach durch die gute Pflege der Bäume, die ja teilweise sind die ja jetzt auch schon 20 Jahre alt, haben wir gesagt, also für Saft und Schnaps ist das Obst eigentlich zu schade. Das ist ja richtig Qualitätsobst. Und jetzt haben wir seit einigen Jahren, bieten wir einmal im Jahr hier einen Frischobstverkauf an und da rennen uns die Leute die Bude ein. Mhm. Also das brauchen wir kaum, klar, wir bewerben das schon, aber und dann verkaufen wir innerhalb von 3 Stunden 1 Tonne Äpfel für 3 Euro das Kilo. Also mhm. wir gehen jetzt auch mit den Preisen jetzt nicht, wer weiß wie hoch, sondern wir ja. wollen ja, dass es sich jeder leisten kann.
Ja.
Und die Leute sind dankbar und wir haben richtig Stammkundschaft von Leuten, die da Spaß dran haben und die das auch wertschätzen, weil sie eben sagen, boah, Kompott oder Kuchen nur mit der und der Sorte. Also, mhm. Oder eben Lagerapfel, der rote Eiserapfel, der schmeckt im Ende September aus meiner Sicht noch gar nicht steinhart. Den kann man im Ostern noch essen. Mhm. Also wenn man so halbwegs lagerfähige, also wenn man irgendwie eine kühle Ecke irgendwo
ja.
hat. Ne? Ja, also das und daraus da sind die Leute begeistert, wir sind begeistert, kommt auch ein bisschen Geld in die Kasse, was dann ja auch dem Projekt wieder zugutekommt.
Genau.
Ja, also das ist tatsächlich ein Standbein, was wir so aufgebaut haben. Und zunehmend haben wir eben auch Gastronomiebetriebe, das wäre eigentlich so unsere Idee, dass zumindest die hier im Umkreis alle den Saft anbieten und auch den Schnaps. Zwei machen es, die anderen haben den Knall noch nicht gehört, aber wir bleiben ja dran. Ne?
Mhm.
Ja, darüber hinaus haben wir eben auch Kindergärten, also wir machen auch so frisch gepressten Apfelsaft beim Tag der offenen Tür oder für Schulklassen auf der Wiese direkt, wir haben so eine kleine Handpresse, dass sie eben auch vom Pflücken zum Waschen zum Verkleinern den ganzen Prozess auch mitkriegen und dann am Ende wirklich den Saft haben. Und mhm. ich glaube, das also ja. riechen, schmecken, fühlen, das ist, damit kann man lernen und dann ja. kann man auch ja. Leute ja. begeistern. Ne?
Genau. Okay, die Streuobstwiesen waren das eine
ja.
Projekt.
Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen abgedriftet.
Nee, ich fand das genau richtig. Was ist das andere?
Ja, das andere Großprojekt, da hat man ja eben kurz angesprochen mit diesem ja. Sommerdeich, das ja. ist eben wirklich die Renaturierung des Ohrenbacher Altrheins. Da, das ist ein Projekt, kann man sagen, die Station hat jedes Jahr ein Arbeitsprogramm, wo, was wir auch abstimmen mit Stadt und Kreis und den Naturschutzverbänden. Und ich sage jetzt mal, damals hieß es noch, die Wiedervernässung am Baumberger Graben stand schon im allerersten Arbeitsprogramm, also seit 1992. Stand das schon als Ziel drin und dann erste Überlegungen und konzeptionelle Gedanken und so weiter. Und im Grunde haben wir dann erst 2014 das Projekt wirklich realisiert. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Und zwar ist letztlich dieser Sommerdeich an zwei Stellen geöffnet worden, sozusagen auf Erdbodenniveau. Und aus dem, dadurch kann der Bach sozusagen wirklich im Gelände tiefsten, im Tal tiefsten fließen, nämlich jetzt auf der südlichen Seite des Dammes, und kann da sozusagen eigendynamisch seinen Lauf selbst bestimmen. Und dass dadurch entsteht ein Niederungsgewässer, was es praktisch in Nordrhein-Westfalen gar nicht mehr gibt. Mhm. Also nur noch in der Theorie und in alten Erzählungen, weil in der Regel, wenn man sich umguckt, sind alle Bäche begradigt, und das Ziel war in den 60er, 70er Jahren, das Wasser so schnell wie möglich weg. Wasser ist gefährlich. Mhm. Und mein ist vielleicht auch zu verstehen, und jetzt drehen wir alles wieder um. Also mhm. wir haben die Entwässerungsgräben sind nicht mehr geräumt worden. Teilweise an einem, der eben nah an diesem Damm war, dieser sogenannte Baumberger Graben, da haben wir an mehreren Stellen einfach Sand reingefüllt. Und dann ist eben der Altrhein unter dem, also in der, durch die Öffnung dieses Deiches fließt er durch, und dann sucht er sich einfach im Gelände seinen Weg und ist dann je nachdem, je nach Wasserstand, je nach Starkregenereignis, kann er 10 Meter breit sein oder auch manchmal 50 Meter breit, mhm. so, und schlängelt sich dadurch. Mhm. Und dadurch entwickelt sich auf 2,5 Kilometer Länge, das ist schon eine ganze Menge, entwickeln sich ganz tolle Strukturen, also Schilf, Röhricht kann sich entwickeln, dann gibt es vielleicht auch mal Schlammfluren oder so Schlammbänke, Sandbänke, je nach Strömung, oder eben auch offene Wasserflächen, und dadurch entsteht ein Landschaftsmosaik, was ich kenne, also einen solchen Bach nicht woanders. Ja. Und das, wenn man jetzt mal nochmal auf eine Karte guckt, am Stadtrand von Düsseldorf, also im Hintergrund Hellerhof, Garrat, Ordenbach, da wohnen zigtausend Leute. Ja. Also das war schon, ich muss mal wirklich sagen, ein mutiges Projekt. Und da muss man auch wirklich dem ehrenamtlichen Naturschutz, insbesondere dem Professor Putzer, also der mittlerweile leider verstorben ist, also da muss man sagen, der ist bei uns Mitglied gewesen, und der war immer dann, das kann doch wohl nicht sein, wir sind hier in der Aue, und das Wasser am schnellsten Weg abfließen zu lassen, das müssen wir verhindern, und deswegen muss. Also er war da auch immer sehr deutlich, aber im Prinzip hatte er recht. Mhm. Und hat also auch seitens des ehrenamtlichen Naturschutzes das sehr, die Bedeutung irgendwie sehr hervorgehoben. Und dann gab es natürlich auch erst Bedenken, steht dann was unter Wasser, was machen die wertvollen Wiesen. Also ich sage jetzt mal, wir haben in der Zeit jede Menge Gutachten erstellt, Bodenprobengutachten, hydrologisches Gutachten, nochmal das Relief genau vermessen, und, Machbarkeitsstudien, was man denn machen könnte, Kosten, also jedenfalls unterm Strich sind da 20 Jahre Planungsphase bei rausgekommen. Und dann wurde deutlich hier, die NRW-Stiftung hat zwar schon Flächen gekauft, aber wenn wir das wirklich so öffnen, werden auch noch Privatflächen betroffen sein, dann kommt wieder jemand und sagt, hier, meine Flächen werden nass, ich will Entschädigung. Also das wollte man vermeiden, verständlicherweise. Und dann hat tatsächlich die Stadt Düsseldorf in zwei Schüben insgesamt über 20 Hektar noch gekauft. Und zwar richtig, also Ackerland gekauft. Und die konnten, wurden dann in Grünland umgewandelt. Und dadurch gab es sozusagen keinen Kläger, keinen Richter. Und dann war auch, sagen wir, die Bereitschaft, da kommen, wir versuchen es jetzt einfach. Mhm. Und dann war auch die Wasserbehörde im Boot, unsere Naturschutzbehörde. Und dann gab es natürlich noch die Bevölkerung, die sagt, ja, was wollt ihr denn? Ist doch jetzt schon alles grün, ist doch Quatsch und so weiter. Und dann haben wir eine Veranstaltung nach der anderen gemacht, Exkursionen. Also ich glaube, jeder Bütchenbesitzer in Garrat wusste, aha, die planen da irgendwas. Und ich kann mich dafür interessieren, ich kann mich auch darüber aufregen, aber ich habe... Also wir hatten wirklich sehr, sehr viele Exkursionen, um das zu erklären, was wir da vorhaben. Und dann war irgendwie klar, wir können das auch nur mit der Bevölkerung. Also die Bürgervereine sind ja auch aktiv, ist ja auch gut so. Die Leute nehmen das als Spazierweg, als Wanderweg wahr. Für die ist das zunächst mal egal, ob das ein wertvolles FFH-Gebiet ist, das ist deren Naherholungsgebiet. Mhm. Das muss man auch ernst nehmen und berücksichtigen. Und dann war irgendwie klar, eigentlich reicht es eben wirklich, diese zwei Stellen zu öffnen an dem Damm. Weil wenn man jetzt nur rein ökologisch gedacht hätte, dann hätte man sagen, hier, den ganzen Damm auf 2,5 Kilometer reißen wir ab und dann haben wir da ein riesen Naturschauspiel, hätte aber keiner mehr gesehen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, also das vor den Toren der Stadt Düsseldorf, da so einen Wanderweg zu kappen, oder komplett so rauszunehmen. Und andererseits, wir waren ja auch interessiert.
Also der Damm, auf dem jetzt dieser Fußweg ist,
genau, das ist der. Das ist dieser Sommerdeich.
Alles klar.
Und da haben wir dann im Prinzip das Teuerste an der ganzen Aktion war der Flächenkauf natürlich. Ja. Aber da haben wir natürlich, da können wir jetzt naturschutzfachlich ja auch noch vieles Tolles machen. Und die Brücken. Alles andere war im Prinzip fast Portokasse. Also das hat der Bergisch-Rheinische Wasserverband mit dem Schreitbagger. Die Maßnahme war innerhalb von ein paar Monaten fertig. Mhm. Die Planung 20 Jahre.
So, okay.
So, und ja, und dann war eben die Idee, okay, der Weg bleibt, dann ist die Bevölkerung auch im Boot und man kann von oben eben auch wunderbar die Veränderung sehen.
Absolut. Ja, ist ein Traum. Mhm. Als er das dann aufgemacht hat, als das Wasser dann da reingeflossen ist, habt ihr da irgendwelche Überraschungen erlebt oder kam alles so, wie ihr euch das gedacht habt?
Kam eigentlich, also das war schon alles gut geplant.
Ja.
Also, nee, eigentlich keine Überraschungen. Muss man gerade überlegen. Jedenfalls nichts Kurzfristiges.
Ja.
Also, was wir wussten eben tatsächlich nicht, muss man, wenn man eher sagt, wo wird die Reise hingehen? Also, ich meine, am Höhenrelief konnte man schon ahnen, also der Bach wird schon in der Nähe des Dammes so entlang fließen. Das hat sich auch bewahrheitet. Also was wir, sagen wir mal, was wir jetzt feststellen, ist, dass neben den vielen Strukturen und Schwimmblattpflanzen und Teichrose und wie gesagt, also da, was da alles jetzt blüht, eigentlich zu jeder Jahreszeit, ist schon wunderbar. Ich sage jetzt mal, was im Moment den Leuten, sage ich jetzt mal, zunächst mal negativ auffällt, ist, dass teilweise die Pappeln absterben.
Mhm.
Die aber, ich sage jetzt mal, die sind 60, die sind auch nach dem Krieg gepflanzt, die haben ihr Umtriebszeitalter erreicht, aber sie stehen jetzt dauerhaft im Nassen und das gefällt denen nicht. Da haben wir auch schon entlang des Weges einige fällen müssen, aus Verkehrssicherungsgründen waren die Leute auch nicht begeistert, aber ja, und das fällt jetzt auf, weil es sieht schon wild aus.
Ja,
so. Aber jetzt müssen wir eben auch wieder, deswegen ist das jetzt auch gut, dass wir sprechen, das müssen wir jetzt wieder erklären.
Mhm.
Weil wieso machen Biologen etwas und dann sterben die Bäume ab? Wir haben doch den Klimawandel, wir brauchen doch die Bäume, das haben wir doch jetzt gelernt.
Ja.
So. Und dann habe ich jetzt vor kurzem zum Beispiel noch einen Vortrag im Bürgerverein Hellerhof gehalten und das war super, weil die Leute waren erst sehr skeptisch. Und als ich das dann so die Hintergründe erklärt habe, also was stattdessen entsteht, also wachsen Weidengebüsche stattdessen oder eben Schilfröhricht. Die Fische haben hier eine wunderbare, ich sage jetzt mal immer die Kinderstube des Rheins, weil die haben jetzt endlich eine Wasserfläche, wo auch Wasserpflanzen sind, wo sie ableichen können in Ruhe oder in einem großen Teil der Fische. Also eine unglaubliche Artenvielfalt. Frösche, teilweise sagen die Leute, wird ja langsam laut abends in Ordenbach, so viele Frösche quaken hier. Das ist natürlich jetzt scherzhaft. Ne? Also, aber die Leute sehen, dass da eine ganz spannende Landschaft sich entwickelt. Und wir haben das jetzt mit den abgestorbenen Bäumen, glaube ich, schon eher verstanden, akzeptiert.
Mhm.
Ein zweiter Punkt ist das Thema Mücken. Da hatten die Leute natürlich auch Riesensorge, weil am Oberrhein gibt es ja offensichtlich Gegenden, wo die teilweise gegen Mücken auch richtig mit Chemie vorgehen, weil die Leute nicht mehr auf der Terrasse sitzen konnten. Das war auch eine Hauptfrage. Können wir hier noch weiter wandern gehen? Und was ist mit Mücken?
Mhm.
Wenn wir da gesagt hätten, ja, wissen wir auch nicht. Ich glaube, das wäre nicht gelaufen, das Projekt.
Ja.
Also weil das betrifft dann ja viele. So, und da haben wir, ist es so, also zum einen ist hier, kommt hier auch noch Wasser aus dem Bergischen Land an. Wir haben hier so große offene Wasserflächen, das ist praktisch Grundwasser, was hier in der Aue zutage tritt. Das ist relativ kalt, zu kalt für die Mückenentwicklung. Der Bach hat ja ein fließendes Wasser, ist im Prinzip auch eher zu kalt für Mücken, ausgenommen so ein Wetter wie jetzt, wochenlang kein Regen, dann wird auch das kälteste Grundwasser irgendwann warm. Aber so. Aber wir haben hier nach wie vor die Situation, dass ja die Verbindung von dem Ohrenbacher Altrand zum Rhein, der ist ja gegeben, das heißt, hier sind ja auch räuberische Fischarten, ne? Also Hecht, Zander, Schleie oder was weiß ich. Das heißt, die fressen auch die Mückenlarven. Und das Problem am Oberrhein ist wohl, das sind dann so Badewannen, also so Senken, abflusslose Senken, wo eben dann nur Mücken sich entwickeln, vielleicht auch noch Frösche sind und so. Aber und das scheint hier Gott sei Dank nicht so ein Problem zu sein. Also das sagte ein Kollege, dass im Prinzip Mücken entwickeln sich in den Regentonnen. Und dann ist das stehende Wasser, was sich aufheizt.
Ja.
Und hier ist eben doch mehr fließende Situation oder eben Grundwasser, eben kälter. Und das hat sich im Prinzip bestätigt. Also jetzt bei dem Vortrag in Helloff habe ich nämlich gedacht, wie sieht es aus mit Mücken? Das war ja eure größte Sorge.
Ja,
also erst wollten sie ein bisschen meckern und dann sagten sie, nee, also schlimmer ist es nicht geworden. Sag ich, ja bitte, das ist doch schon mal eine Aussage.
Ja.
So, also weil das stresst natürlich dann schon die Leute, aber das ist offensichtlich.
Haben sich jetzt in der Folge irgendwelche Pflanzen oder Tiere angesiedelt, die vorher nicht da waren?
Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Also einmal bei den, also haben wir, ich sage jetzt mal, viel mehr Frösche, die waren vorher auch da, aber nicht in den Massen. Ne? Also Teichfrosch, Wasserfrosch, Grasfrosch, also das quakt da jetzt überall. Dann bei den Fischen, also wir haben jetzt, um diese Veränderung auch zu dokumentieren, machen wir ja ein sogenanntes Monitoring, wo wir jedes Jahr bestimmte Tiergruppen oder Pflanzen untersuchen. Einfach, weil ist ja auch öffentliches Geld reingeflossen, wenn wir ja auch wissen, hat sich das jetzt gelohnt.
Ja.
So, und da sind also vor der Deichöffnung auch Fische untersucht worden, zwar per Elektrobefischung, da sterben die nicht dran, sondern werden kurz betäubt, schwimmen eigentlich zu so einem Netz, werden kurz bestimmt und werden wieder rausgeschmissen.
Mhm.
Und da hat man festgestellt, also wir haben ungefähr 20 Fischarten im Altrhein und die waren davor auch schon da. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist eine neue Art dazugekommen, aber die Bestände haben sich verzehn- bis verhundertfacht.
Oh ja.
Und das, und zwar insbesondere der Steinbeißer, das ist so eine ganz kleine Fischart, der lebt so ja, im Sandbett oder so ein bisschen im Schlamm, den hat man vorher auch gefunden und war schon ganz stolz, also auch eine rote Listeart. Und der ist jetzt an vielen Stellen in richtig großer Zahl.
Mhm.
Und ich sage jetzt mal, das ist so eine Fischgröße, das ist so genau die Kragenweite vom Eisvogel, das ist nämlich seine Nahrung, seine Nahrung. Aber auch bei anderen Arten, also im Prinzip die... dass die Jungfische sich hier wunderbar entwickeln können. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und das hat natürlich eine Nahrungskette zur Folge. Eben die Wasservögel, insbesondere Eisvogel, Graureiher, Schwarzmilan kommen vor, die davon profitieren.
Mhm.
Und dann haben wir noch eine ganz besondere Art, den ach Gott, wer ist jetzt nochmal, der Nachtreiher. An den hatte überhaupt keiner gedacht. Das ist eine Art, kommt eigentlich in Nordrhein-Westfalen aber auch überhaupt nicht vor. Ist also eher, das ist eine Reiherart, kommt eigentlich eher so aus Süddeutschland oder Südeuropa. Und der ist also, man hat das Nest nicht gefunden, man hat aber mehrfach Jungtiere gefunden. Und also das gilt als Brut jetzt unter den Fachleuten. Und das ist auf jeden Fall eine Besonderheit und der holt sich eben auch Jungfische, ist auch klar. Und bei den Pflanzen haben wir die Reisquecke, die sieht jetzt nicht, das ist ein Gras und das muss wahrscheinlich früher als Samenpotenzial noch da gewesen sein und ist einfach auch ein Zeichen für Schlamm und Staunass und so. Und die ist jetzt auf einmal in großer Zahl auch wieder da. Oder jetzt im Sommer, kommt jetzt noch erst, der nickende Zweizahn sieht aus wie eine kleine Sonnenblume, aber vielleicht die Blüte eben so gelb in einem dunklen Fleck in der Mitte. Ja, die ist vielleicht 3 cm vom Durchmesser. Sieht sehr schön aus und die war vorher auch nicht da.
Mhm.
Kommt auf einmal. Ja, und ansonsten gibt noch einen Sumpf, vergiss man nicht, das neu ist. Also, und insgesamt so die Strukturen. Also wir bekommen einfach mehr Schilf, mehr Röhricht, weil die Bauern eben auch nicht mehr bis ganz nah ans Wasser mähen können, weil es einfach doch ein Tick feuchter geworden ist.
Ja.
Libellen haben sich natürlich auch entwickelt, kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut, aber das untersuchen wir auch parallel. Auf jeden Fall die Bestände haben sich vermehrt und wahrscheinlich sind auch da auch neue Arten dazugekommen.
Fünf Jahre sind ja jetzt im Grunde noch keine lange Zeit.
Nee. Ne?
Das heißt also, da ist auch noch sehr viel Veränderung zu erwarten. Greift ihr noch in irgendeiner Weise ein oder beobachtet ihr jetzt nur noch?
Also eingreifen tun wir im Bezug, ich sage jetzt mal, auf Neophyten, die sogenannten Arten, die so hier einwandern, wo man teilweise nicht sicher ist, sind die jetzt invasiv, also verdrängen die andere oder sind sie eben giftig gefährlich.
Mhm.
Da gibt es, wenn jetzt zum Beispiel der Riesenbärenklau entlang des Wanderwegs wächst, dann wird der entfernt.
Mhm.
Dann gibt es den Japan-Knöterich und den Sachalin-Knöterich. Da haben wir, also sage ich jetzt mal, bisschen Sorge, hoffentlich erobert der jetzt nicht unsere schöne neue Aue. Im Moment bleibt der noch an der Nordseite des Gebiets. Da gibt es größere Bestände, die gab es aber vorher schon. Und wir hoffen, dass es einfach nicht so nass ist, dass der jetzt da durchwächst. Aber wenn man mal ehrlich ist, wir können da gar nicht eingreifen. Also wen wollen wir denn da in dieses nasse Etwas da schicken? Also das wäre dann zu beobachten. Wir haben jetzt einfach die Hoffnung, wenn das System stimmt, dann gleicht sich das irgendwie aus.
Mhm.
Dann gibt es einen Strauch. Der heißt der seidige Hartriegel, der war vorher auch nicht da. Das scheint aber wie so ein Gartenflüchtling, sage ich jetzt mal, zu sein. Und da haben wir jetzt mal ein paar Stellen, einfach mal um auszuprobieren, wie reagiert die Pflanze. Wo man gut dran kam, haben wir jetzt im letzten Winter tatsächlich mal ein paar Bereiche gerodet, also abgeschnitten, entfernt und auch noch die Wurzeln rausgerissen. Aber das haben wir jetzt mal gemacht und gucken, macht das überhaupt Sinn oder ist ja sowieso übermorgen oder nächstes Jahr wieder da.
Ja.
Weil dieses Invasiv, was ist jetzt wirklich, wer verdrängt jetzt wirklich wen, das ist, vielleicht muss man da auch ein bisschen entspannter sein. Also weil, wie gesagt, so richtig viel Möglichkeiten hätten wir gar nicht.
Ja.
Das Einzige, aber das ist wahrscheinlich etwas unrealistisch, es gibt tatsächlich Überlegungen schon mal, ob man das Ganze jetzt noch mit Wasserbüffeln beweidet. Also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt irgendwo wohnen würden oder das ganze Projekt irgendwo wäre, wo wenig Leute wären, wäre das auch noch eine Variante. Aber es gibt Leute, die eben weil durch Beweidung, die würden nämlich hier durch den Wald kriechen und den ganzen Riesenbärenklau, den Knöterich, würden die wegmachen oder die indische Springkraut. Aber wo soll man denn bei Hochwasser hin? Dann stehen die dann im Vorgarten in Garrat. Also wer will das koordinieren? Ne? Oder dann bräuchten wir ja Riesenzäune. Also wir hatten mal überlegt, das in einem kleinen Teil im Süden zu machen. Aber im Moment sind wir da, seitdem die Auerochsen oder was war das, auf der A3 standen, war da vorletztes Jahr mal ein Riesendrama. Oder ich glaube, irgendwo bei Leverkusen.
Ah, okay.
Das war Wasserbüffel. Und da musste dann richtig jemand aus dem Kölner Zoo kommen, die betäuben. Dann habe ich gesagt, komm, ey, also lass mal jetzt erstmal. Also, vielleicht erstmal noch mehr Erfahrungen sammeln. Also weil Großsäuger, also wenn man jetzt so die Uraue sieht, würden die auch noch dazugehören. Aber andererseits, wir haben hier Top-Wiesen, da würden die ja auch drin rumsuhlen, dann könnte man die nicht mehr so schön zweimal mehr mähen und so. Also ich glaube, ist schon gut, was wir jetzt so erreicht haben. Ne?
Ja, ich glaube auch. Hast du trotzdem noch irgendwelche Wünsche so für die nähere Zukunft?
Können wir gerade überlegen. Ja, klar. Also ich habe ja eben gesagt, also die Ohrenbacher Kempe ist praktisch ja wie so ein Grüngürtel und in der Mitte haben wir eben doch recht extrem oder intensiv genutzte Ackerflächen. Und wenn ich jetzt ans Insektensterben denke,
Das heißt, das ist in Chemie
Landwirtschaft. Ja, ja, das ist konventionelle Landwirtschaft. Die geben sich auch Mühe, aber also ich sage jetzt mal so das Thema in der Landwirtschaft oder in dem, im Ackerbau muss eine Veränderung her. Also ja. Weil mit diesen kleinen Naturschutzgebieten können wir die Welt nicht retten und nicht die Artenvielfalt. Ja. Das sind ja praktisch, was weiß ich, 5% der Landesfläche sind Naturschutz und der Rest ist Intensivlandwirtschaft.
Ja.
Das reicht nicht. Mhm. Also man muss umdenken. Also wir müssen die konventionelle Landwirtschaft, also ich sage immer, der Landwirt muss nicht nur für Getreide bezahlt werden, was er anbaut und für Zuckerrüben, sondern für gesundes Grundwasser, gutes Trinkwasser, was nicht mehr weiß, wie mit Nitrat belastet ist.
Ja, Humusaufbau.
Eine Landschaft, die vielfältig ist, die auch nicht nur Nahrung fürs Essen, sondern auch Seelennahrung, wenn man das, den Wert mal erkennen würde.
Ja.
Aber dann müssen wir eben auch bereit sein, fürs Brötchen möglicherweise eben etwas mehr zu bezahlen.
Klar.
Dass er sozusagen auch für seine ökologischen Leistungen bezahlt wird.
Mhm.
Das passiert, ich sage jetzt mal, in der Eifel und im Sauerland, wo die Böden nicht so gut sind, ist das für den Landwirt auch einträglich. Aber hier haben wir im Prinzip hochproduktive Böden. Und da sagt der Landwirt, also ein bisschen salopp, liebe Frau Löbke, ich lebe von der Landwirtschaft. Wenn ich wenn ich vom Krötenzüchten bezahlt werde, mache ich das, solange das nicht der Fall ist, baue ich Zuckerrüben an.
Mhm.
Ende der Diskussion. Ich habe auch 4 Kinder, die ich ernähren muss.
Mhm.
So, ich mache dem gar keinen Vorwurf, der ist auch nur Teil des Systems. Ne? Also da ist gesellschaftlich was gefragt. Also dass wir eben, es kann nicht nur billig und produzieren und Weltmarkt und was weiß ich, sondern das hier, wir haben fast keine Feldlerchen mehr, wir haben fast keinen Hasen mehr, Rebhühner sowieso nicht, Kiebitze auch nicht mehr. Also so diese Liste, die Ackerlebensräume, denen geht es richtig schlecht.
Mhm.
So, und da haben wir so tolle Oasen drumherum, aber auch wenn der spritzt, also der Wind verdriftet ja trotzdem. Also, ich kann das jetzt so nicht nachweisen, aber da ist tatsächlich, und das ist jetzt nicht nur hier, sondern das muss man größer denken.
Ja.
Also da ist eine Veränderung erforderlich, aber da muss der Verbraucher, ich sage immer, regional, saisonal einkaufen, Bio, am besten Demeter. Also wenn man wirklich so die ganze Palette, was kann jeder Einzelne tun?
Ja.
Kurze Wege und eben auch die Landwirte, also wie gesagt, die müssen für stolz sein, wenn sie Blühstreifen haben und wenn sie wieder ein Kiebitz am Feld haben. Und das muss honoriert werden.
Ja.
Mhm. Aber ich glaube, das wäre so mein Wunsch, wo ich gerne dran mitarbeite, aber ich glaube, da muss mehr als eine Biostation, da muss die ganze Gesellschaft dran.
Ja, genau. Ja, hoffen wir, dass das klappt.
Ja.
Ganz herzlichen Dank.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.